Ja, ich hätte viele Anliegen oder Wünsche, aber eins Zentrales, das könnte ich jetzt sagen, also das richtet sich vor allem an die jüngeren Leute, also jetzt zum Beispiel nicht nur unsere Bachelorstudierenden an der AWZ, sondern grundsätzlich hängt das zusammen mit der Sichtbarkeit. Also mein Wunsch oder mein Anliegen ist, es ist wichtig, dass ihr sichtbar werdet, bleibt aber auch fassbar.
Willkommen zum Podcast Stefan und Stefan. Kompromisslos ehrlich, mit Humor und der nötigen Portion Biss. Persönliche Perspektiven und knallharte Insights mit dem
Stefan Eckenberger
und dem Stefan Vogler.
Die einen kennen ihn als Bandleader, die anderen als Medienwissenschaftler, die anderen als Moderator und Berater und Dozent. Ugo Bici mit dem Thema Authentizität, Auftrittskompetenz, Argument, Auftrittskompetenz. Da fängt schon an, siehst du, könnte ich die schon brauchen. Argumentationskraft, ist das noch ein Thema oder nicht?
Hugo, warum braucht es heute überhaupt eine Auftrittskompetenz, wenn wir ja im Zeitalter der Avatare leben und im Prinzip eigentlich nur der Auftritt wichtig ist?
Genau, jeder kann ja heute auftreten. Das ist einfach schon mal die Voraussetzung. Und weil jeder kann auftreten, ist umso wichtiger, wenn man dann auftritt, dass man sehr authentisch auftritt. Und da hat sich natürlich sehr vieles verändert. Also man kann zum Beispiel sagen, früher haben die Medien eine Meinung gemacht, heute machen die Meinungen Medien. Also darum ist es wichtig, dass man schaut, wenn man auftritt, dass man authentisch ist und dass man unverwechselbar ist.
Wenn du ja auch unter anderem in der Hochschullehre unterwegs bist, dann redest du ja über dialektische Fähigkeiten. Du bist ja nicht einer, der einfach irgendwie rhetorische Kapriolen da mit den Leuten anschaut. Jetzt die Frage an dich als Profi. Warum ist dialektisches Denken und Argumentieren überhaupt noch ein Thema heutzutage?
Weil wir grundsätzlich logisch denken, auch wenn wir vielleicht manchmal zu wenig denken. Aber Logik ist vielleicht sogar noch ein Vorteil auch gegenüber anderen Wesen, die auf unserem Planet sind. Also wir können tatsächlich strukturieren. Natürlich kann das der Algorithmus auch, das kann die KI vielleicht sogar noch schneller sicher und vielleicht auch besser. Aber wenn es ums Vermitteln geht, dann kommt die Kombination von Logik, Pathos, das ist meine Emotionalität, und Ethos, das ist meine Glaubwürdigkeit. Und das kann auch der Mensch.
Bewährte Trilogie aus früherer Kultur. Und du sagst, wirkt immer noch.
Es ist Aristoteles Revisited.
Du hast jetzt gerade von dieser Glaubwürdigkeit angesprochen. Aber sag mal, was muss ich denn für Voraussetzungen erfüllen, dass ich wirklich als glaubwürdig überkomme?
Zuerst musst du mal dich selber glauben und auch deine Idee glauben. Also du musst überzeugt sein, dass das, was du kommunizierst, dass du daran glaubst. Und dass du nicht nur daran glaubst, sondern du weisst es, dass das deine Idee ist. Also du hast es auch überprüft und andere könnten es auch noch überprüfen. Also das ist auch ein Thema von der Transparenz. Und viele kommunizieren natürlich Sachen, wo sie vielleicht nicht daran glauben, vielleicht auch nicht daran wollen glauben. Das merkst du aber auch. Das merkst du vor allem auch in der Emotionalität, also eigentlich in der Körpersprache. Der Körper lügt nicht, ausser du gehst in die Schauspielschule und lernst körperlich lügen.
Das heisst also mit anderen Worten, all die CEOs, oder, die dann ihre Pamphlete ablesen, die ihnen der CEO quasi gegeben hat, schwierig, oder?
Ja, natürlich. Ja, das merkst du ja auch. Also da gibt es ja wunderbare Beispiele, auch von Politikern. Also vielleicht erinnert ihr euch an den Auftritt von Schneider Ammann am Tag der Kranken, oder, wo er irgendeinen Text hat müssen, möglichst empathisch interpretieren, den er nicht selber geschrieben hat. Und statt dass er eigentlich mit dem Text der Kranken hat wollen sagen, dass das Lächeln kann gut tun, haben nachher alle über ihn gelacht.
Ja, das ist, ich bin noch hängen geblieben bei dem, was du gesagt hast, jemand, die Frau überzeugt ist von der Sache. Ich kann ja von der falschen Sache überzeugt sein. Also das heisst, das betrifft alle Schattierungen. Ich kann ja mit Unwahrheit unterwegs sein. Philosophisch dann eine Diskussion, weiss ich es oder weiss ich es nicht. Und bin aber tief überzeugt, das ist das Richtige. Das ist irgendein Thema Impfstoff, weiss der Teufel was alles. Und dann bin ich auch überzeugt, oder?
Ja, du bist ein Zeuge von einem Irrtum, sozusagen. Oder du bist Zeuge von einer Unwahrheit. Also es gibt ja nicht meiner Meinung nach die absolute Wahrheit, aber es gibt schon Fakten, die empirisch erhärtet sind, die man kann überprüfen kann und wo man natürlich kann anfechten, und das machen ja viele auch. Aber das Überzeugen langt allein nicht. Oder? Zeugen musst du sein für das, wo du auch mit deiner Haltung und deinem Wissen einstehst, zu 100%.
Ja gut, das hast du ja auch nicht gesagt, oder? Dass ein Leidenfaktor ist, sondern ist einer von den ersten Faktoren, dass du sagst, da braucht es auch die eigene Einstellung und das Glauben an sich selber, oder? Das, so haben wir es verstanden.
Ja, und zu überzeugen heute, oder? Sind ja zwei Teile im Wort. Es ist das Über, das steht für den Transport, oder? Für den Transfer. Und heute kommt ja jeder über. Oder? Das ist ja noch nicht früher. Man hat gesagt, du musst überkommen. Das langt schon lange nicht mehr, oder? Unglaublich, wer alles überkommt heute, ja, oder? Ja.
Tagtäglich. Du tust mich korrigieren. Du bist Mann der ersten Stunde in diesem Gefäß. Du bist eines der prägendsten Gesichter in diesem Format. Und das schon rund 30 Jahre, oder? Und von dem her gesehen, was gibt dir so, wenn, kann ich es noch ganz geben, die Anzeichen, dass da Authentizität etwas im Argen ist oder dass mehr gespielt wird als Substanz da ist, dass vis-à-vis mehr Schein als Sein hat?
Das kommt natürlich sicher erstens mal tatsächlich auf den Mensch drauf an, der dir gegenüber sitzt, jetzt in dem Fall, für was er oder sie auch steht. Also es muss einen Grund geben, dass man ein Interview macht mit einer Person. Da gibt es aber mittlerweile natürlich eine ganze Anzahl von Gründen. Es kann auch sein, dass die Person einfach eine gewisse Aufmerksamkeit erzielt hat und der Sender dann findet, wir wollen auch von dieser Aufmerksamkeit profitieren. Wir wollen auch, dass das geschaut wird. Letztlich ist es natürlich die Verhaltensweise, wo mit der Erfahrung du schon besser erkennst, meint jetzt die Person das, was sie sagt, oder spielt sie es einfach, oder? Und wenn wir ins Detail gehen bei den Politikerinnen und Politikern, merke ich relativ schnell, ist es jetzt einfach das Parteilatein, das da abgebettet wird, oder ist tatsächlich eine eigene Überzeugung da, die jenseits kann sein von der Parteipolitik, sondern wo der Mensch einfach sagt, ich stehe jetzt für das ein und will ich das und das und so will, und nicht einfach, weil es Partei bedingt oder besser gesagt mir befiehlt.
Das ist ja dann das, was letztlich auch interessant macht, auch dieser Person. Einfach nur Parteisoldat sein, ist nicht so interessant.
Überhaupt nicht, es ist tot langweilig.
Du hast vorhin noch Körpersprache angesprochen. Die einen Leute sagen, die erste Sprache von unserer Spezies, die wir haben. Jetzt gibt es auch solche so FBI-Profiler, die auch auf YouTube ihre Videos platzieren. Ich lese bei Leuten, oder? Und da sagen, wie man es muss deuten. Was ist deine Nähe zur Körpersprache? Oder was sind deine Überlegungen zur Körpersprache?
Ist zentral. Also du hast ja schon ein bisschen angesprochen, es ist tatsächlich unsere Ursprache. Also ich weiss nicht, wie es bei euch zwei war. Bei mir war es schon so, dass bevor ich geredet habe, ich mit dem Körper kommuniziert habe. Wahrscheinlich bin ich da auch nicht eine Ausnahme. Und Körpersprache ist der Mehrwert beim Auftreten. Und es ist bisher, also wenn es live ist, quasi gegenüber, ohne technische Hilfsmittel, nur das letzte Refugium, das die KI noch nicht gehackt hat. Wenn ich natürlich in einem Video auftritt, digital, dann kann man mich hacken, ich kann mich selber hacken, aber wenn ich jetzt wie bei euch da im Studio bin, dem schönen, grossen Studio, und mit euch da diskutiere, dann ist das wirklich eins zu eins. Das ist zwar mit Hilfsmitteln produziert, wir haben alle Mikrofon, aber da stehen wir uns nicht als Avatare, sondern als Menschen gegenüber.
Jetzt, wenn du so, du hast vorher gesagt, es ist wichtig, dass man so auftritt, wie man ist quasi und sich so gibt und eben nichts spielt, eben nichts angelernt hat quasi. Jetzt gibt es ja da immer zwei Aussagen. Oder die einen können sagen, okay, es wäre vielleicht noch gut, wenn man dich vielleicht polieren und du musst dort ein bisschen aufpassen und die Ames noch rausnehmen und, oder? Und die anderen, die sagen, nein, mit Ecken und Kanten genau so, wie du bist, so wie der Schnabel gewachsen ist. Was schlägst du dort vor? Was ist besser oder braucht es einen Mix von den beiden?
Meiner Meinung und Erfahrung nach ist Auftrittskompetenz nicht etwas, wo dir einfach in die Wiege gelegt wird. Klar gibt es immer wieder mal Diskussionen, ob jemand mehr Talent hat, wie bei der Musik zum Beispiel. Aber man kann es trainieren. Oder man kann es trainieren, man kann die Struktur trainieren, weil letztlich willst du ja nicht nur wirken, du willst bewirken, du willst etwas auslösen. Und ist klar, es gibt gewisse körpersprachliche wie auch verbale Momente, wo vielleicht den Überhand nehmen. Also wenn jeder nach jedem Satz du machst, oder, dann kann das sehr dominant wirken und das wäre schade, weil es lenkt eigentlich von der Substanz, von deinem Inhalt ab. Und dann kann man sagen, das kann man wie von der Präsenz, also man kann der Präsenz schaffen, man kann den Leuten sagen, mach doch eine Pause, versuche eine Pause zu machen, statt das dass man da kann polieren, wie du es vorhin gesagt hast. Nur so weit, dass die Authentizität bleibt. Also nicht, dass man dann sagt, ja, ich rede jetzt einfach wie der Obama oder zum Beispiel einfach so grosse Redner, wo alle oder viele sagen, ja, das ist schön, dem zuzuhören, sondern die Authentizität, dein eigenes Ich muss im Mittelpunkt bleiben.
Also darf es auch ein bisschen Ecken und Kanten haben.
Unbedingt, ja, das zeichnet uns ja alle aus.
Wenn ich dich recht verstanden heisst, also wir schrauben nicht an der Persönlichkeit, aber am Verhalten, der sogenannte Behavioral Approach, der ist ganz gut möglich, oder? Wie im Sport. Ich kann etwas verbessern, ich kann trainieren.
Absolut, das ist ein guter Vergleich, gute Analogie mit dem Sport. Es braucht das Training.
Oder Musik, wie du gesagt
hast. Ja. Ja, das Üben braucht es nicht, oder? Auch das Erleben halt, den Klang erleben und ja. Weiterentwickeln, oder?
Das ist
ja.
Kompetenz, oder?
Absolut.
Auftrittskompetenz.
Genau.
Das eine ist die Art und Weise, wie man kommuniziert, und das andere ist der Content, der Inhalt, oder? Und wenn du jetzt da müsstest quasi sagen, für was ist wichtiger? Oder ist wirklich beides gleich wichtig?
Das Ziel muss sein, du bist deine Botschaft. Also quasi der Messenger ist der Message, dass es zusammenkommt. Und vielfach stellen wir fest, jetzt nicht nur bei uns, bei den Studierenden, wenn wir Übungen machen, sondern eben auch in der realen Leben draussen, in der Wirtschaft, dass wenn jemand auftritt, dass der Mensch redet, aber man hat immer das Gefühl, der Text ist irgendwo nebendran. Also da steht der Mensch und, ja, genau, da steht der Mensch und nebendran ist irgendwo noch der Text. Und das Ziel muss sein, dass du deinen Text wirst. Du lebst deinen Text.
Du bist ja auch ein starker Verfechter, dass im Reden das Denken vorausgeht.
Ja.
Ja, das ist nicht bei allen so. Also, weder von der Haltung her noch von der Umsetzung her. Oder? Warum ist das für dich so wichtig oder aus deiner Sicht so wichtig?
Ja, es hängt wieder damit zusammen, was wir am Anfang kurz thematisiert haben. Dass heute redet jeder. Jeder kann öffentlich reden, was nicht heisst, dass jeder vorher daran gedacht hat. Oder? Und ich glaube, das Denken ist unsere unglaubliche Fähigkeit, die wir das Leben lang kultivieren können, die uns tatsächlich die Möglichkeit gibt, dann das, was wir denken, auch können gerecht, also quasi zielgerecht können zu vermitteln. Und es braucht einfach den Denkanstoss, um können auch bewirkend reden. Natürlich kann ich in einem Smalltalk irgendwas sagen, aber dann ist wahrscheinlich auch das Ziel, dass ich vielleicht jemanden überzeugen will, etwas zu kaufen oder irgendwie eine Idee weiterzuentwickeln. Wenn es wirklich darum geht, dass ich zielgerecht etwas verändern vielleicht oder jemanden begeistern will, dann ist es sicher ratsam, zuerst mal zu denken, was will ich sagen, wie will ich sagen und dann reden.
Ja gut, das Wort begeistert hat ja das Wort Geist drin. Also dann darf das auch irgendwo rum sein. Wie, noch eine Anschlussfrage, wie gehst du persönlich mit dem um, dass du ja auch, ich sage jetzt mal, das ist eine Behauptung, in der Öffentlichkeit, wo du bist, wirst du ja immer gesehen als der Profi in den Medien. Und dann wird immer ein guter Auftritt von dir erwartet. Wie gehst du mit dieser Erwartungshaltung um, mit dem Druck?
Es ist für mich der Vorteil von der Erfahrung. Also ich habe in meinen vielen Jahren, wo ich mich mit Kommunikation befasse, halt verschiedene Bühnen können betreten und mache das immer noch. Also die Erfahrung gibt einem eine gewisse Sicherheit. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich nicht allzu ernst nimmt. Und wenn du kannst auch eine gewisse Lockerheit haben gegenüber dir selber und auch mal eingestehen, wenn ein Auftritt in die Hose geht, das kann auch bei mir passieren, dass man sagt, ja gut, der Nächste steht schon da, also kannst du es immer besser machen. Kannst du es nie perfekt machen, für mich gibt es den perfekten Auftritt nicht, aber du kannst daran arbeiten, du kannst optimieren.
Also das heisst, Angstabbau, das ist auch so ein Thema, das haben wir mit Auftrittskompetenz, oder oh, da ist jetzt ein Mikrofon oder da ist jetzt eine Kamera, heisst üben.
Genau, du musst es wie erleben und mit der Angst auch leben. Also sie abbauen, bekämpfen, er, wo sie bekämpfen, ist ein schlechter Ratschlag. Aber sie akzeptieren, dass sie da ist, um mit ihr besser umzugehen können, lernen, mit ihr umzugehen. Vielleicht hast du auch Mittel, wo sie dann einfach zwar da ist, aber nicht mehr die Dominanz hat, weil anders wichtiger geworden ist.
Ja, ich bin bei dem Gedanken hängen geblieben, weil Angst ja nicht im Sinn von Furcht, oder? Weil dann bin ich gelähmt oder blockiert. Aber Angst im Sinn, ich nehme es ernst. Das hat auch Bedeutung für mich. Ist nicht Larifari. Also, ich will auch etwas, oder? Und dann ist es eine andere emotionale Stufe, wenn man dem so sagen kann. Oder gefühlte Stufe von Angst, oder?
Also, es ist tatsächlich so, wenn Nervosität sich bemerkbar macht, kann das auch ein positives Zeichen sein, oder? Dass es wirklich gilt, oder? Das kann, du kannst mit Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern reden, die kennen das Gefühl auch. Eben, es ist nicht Furcht, wie du sagst, sondern es ist eine Art auch ein Gefühl, wo einem sagt, hey, jetzt kommt es drauf an, oder? Und es kann auch präsenzfördernd sein, weil Präsenz ist ja das A und O vom Auftreten, dass es du wirklich schaffst, in dem Moment dich selber zu sein, genau weisst, was du vermitteln willst und auch dir Gedanken gemacht hast, wie kann ich dort andocken bei denen, die zuhören, wie kann ich die irgendwo auch in mein Boot mitnehmen. Das sind alles Faktoren, die die Präsenz dann auch stärkt.
Darf ich noch schnell, Stefan, was machst du mit Persönlichkeiten, die jetzt Herz nicht gerade auf der Zunge haben, die zuerst denken und mit sich denken und nicht mühend über das Reden denken, oder so einen Ansatz haben, dass die auch überkommen, wie wir früher gesagt haben?
Das ist ein ganz guter Punkt, weil man könnte sehr schnell das Gefühl bekommen, dass in der heutigen, schnelllebigen Zeit nur die Extrovertierten eine Chance haben, um sichtbar zu werden und irgendwie auch wahrgenommen zu werden. Ich sehe es aber schon so, dass auch die sogenannten Introvertierten, weil sie vielleicht eben sich die Zeit nehmen, Sachen zuerst durchzudenken, dass die vielleicht am Schluss sogar noch Fassbares und Durchdachteres können vermitteln. Also ein Plädoyer für die Introvertierten quasi. Oder es ist eine sehr laute Welt, wo wir da drin leben. Und das ist nicht nur in der Politik so, sondern allgemein auf den sozialen Medien sowieso. Also Ruhe, Pause ist genauso wichtig wie Wort oder wie Lautstärke.
Da braucht es aber auch Chefinnen und Chefs, die das auch gutieren, weil sonst gilt der alte Spruch, ich weiss nicht, wem der kann zugeordnet werden, Kinder, die nicht schreien, werden nicht gefüttert.
Ja, ich hoffe, dass Chefinnen und Chefs auch den Podcast hören jetzt, oder?
Ja, das ist ja die Grundidee davon und dann profitieren von all dem, was der Hugo ihnen sagt, wie sie es müssten machen. Wenn wir gerade beim «Wie sie es müssten machen» sind, müssen jetzt natürlich logischerweise auch in diesem Podcast wieder auf das Thema, weltberühmte Thema KI eingehen. Hast du das Gefühl, jetzt gerade im Zusammenhang mit der Förderung von der Auftrittskompetenz, was kann ganz konkret da, für was kann da KI genutzt werden?
Danke für die Frage. Ich habe gerade kürzlich, also im ganzen Herbstsemester jetzt bei der Bachelor, bin ich auch einer von den Dozierenden in dem neuen Studiengang, Digital Business und AI. Und hat den Studierenden am Anfang gesagt, so, der Kurs ist für euch vielleicht ein bisschen eigenartig jetzt, weil ihr studiert ja Digital Business und AI. Jetzt kommt einer, der euch die Auftrittskompetenz da vermitteln. Und habe ihnen auch aufgezeigt, wie wichtig das KI ist in der Vorbereitung. Das kann Strukturierung sein, das kann auch irgendwo vielleicht sogar Ideengenerierung sein. Aber dann kommt es darauf an, ich müsst das, was ihr durch KI generiert, ihr müsst es euch eigen machen, ihr müsst es überprüfen. Ihr müsst auch den Text überprüfen. Könnt ihr den Text, ist es euer Text? Macht es zu eurem Text, oder? Und habe ihnen auch gesagt, der Mehrwert oder das Privileg, das ihr habt, ist, dass ihr wahrscheinlich am Schluss des Studiums alles beherrscht, was mit KI generierbar ist, aber ihr werdet auch fit sein, um können das, was ihr hergestellt habt mit der KI, menschlich können vermitteln. Also wenn ihr euch bewerbt, könnt ihr das digitale Dossier wahrscheinlich wahnsinnig cool vorbereiten, abschicken, aber nachher dann beim Bewerbungsgespräch müsst ihr wahrscheinlich antreten und dann kommt es darauf an.
Das wäre gerade eine meiner Anschlussfragen noch gewesen, die elenden Bewerbungsgespräche, oder? Egal, ob jetzt vis-à-vis dann am Anfang in den ersten zwei Stufen ein Chatbot ist, oder nicht, oder? Ist es dir auch dort wahnsinnig wichtig, dass auch dort die Echtheit überkommt? Oder schlägst du auch dort vor, weißt, perfekte Vorbereitung, versuchen alles perfekt zu machen?
Es ist ja, jede Bewegung hat eine Gegenbewegung. Also ich habe kürzlich mit Leuten, die im Personalwesen arbeiten und die Situation kennen, darüber geredet, wo sie sagen, ja, wir haben eigentlich immer wieder wir kommen denen davon weg, wir werden es wieder selber anschauen, weil es kommt so poliert her und man glaubt es ja schon fast nicht mehr. Oder? Also dort verliert man eben die Echtheit, sondern es ist halt dann sehr schnell und vielleicht halt auch zu gekünstelt.
Da hat es bei mir gerade so eine Verbindung zu einer doch älteren Motivationstheorie, Herzberg, aber so in Anlehnung. Das heisst, ein super digitalen Auftritt löst in absehbarer Zeit nicht mehr das Wow aus, sondern das ist Standard. Und das, was nachher kommt, oder dann in diesem Format kommt, das du beschrieben hast, ist dann quasi in Anführungszeichen ein Motivationsfaktor, oder?
Ja, vielleicht kann man es auch so sagen, es ist ein Geschenk, ist KI da. Also, für die, die Auftrittskompetenz unterrichten, oder auch für den Menschen, der auftreten will, weil tatsächlich ich kann jetzt nicht für die Zukunft da anstehen, aber sagen wir mal, in den nächsten Jahren gehe ich davon aus, dass es immer noch so wird, dass bei wichtigen Gesprächen, dass der Mensch verlangt wird und nicht der Avatar geschickt wird. Und solange das so ist, glaube ich, kann man da davon auch sehr positiv gegenüber der KI eingestellt sein, eben als Tool, als Hilfsmittel und davon ausgehen, dass der Mensch immer noch in dem Sinn, wenn es darauf ankommt, dann die Überhand hat.
Das heisst, das Plädoyer für größtmögliche Übereinstimmung zwischen online und offline. Also weißt du, wie Leute, wo ich dann sage, hey, wow, sieht die Person aus im Dossier und nachher läuft jemand, die Frau an mir vorbei und ich realisiere nicht hin und nicht vorne, dass die Person ist, oder in Natura.
Es ist ein bisschen viel früher mit dem Telefon, also viel, viel früher, oder? Wo man dann irgendwie die Leute am Telefon kennengelernt und plötzlich hat man sich gesagt, was, du bist das? Also ich habe mir dich schon anders vorgestellt.
Ist übrigens auch zu Covid-Zeiten, also Covid-Zeiten sind immer, aber das war der Pandemie auch so gewesen, oder? Wenn du einander immer gesehen hast in den Sessions, sei das Zoom oder MS Teams, und zuerst mal getroffen und automatisch angeschaut hast und hast müssen justieren, anschauen. Und bei Leuten, die unten quasi so mal geschaut hast, hast du müssen, ups, einen Stock höher schauen. Das war auch spannend gewesen.
Auf jeden Fall. Du kannst auch ein Experiment machen, vielleicht im kleinen, privaten Kreis, oder wenn alle heftig miteinander diskutieren, gleichzeitig reden und eine gewisse Lautstärke dann hat, dann wird es irgendwann auch mal nicht mehr verständlich. Also es ist einfach zu laut, oder? Und der, der vielleicht eben nichts gesagt hat und dann vielleicht eine Pause nützt, oder? Irgendwann gibt es mal eine Pause und dann sich meldet in einer ruhigen Stimme, überlegt wirkt, oder? Dann hat er die allergrößte Aufmerksamkeit. Vielleicht kann ich ein Beispiel bringen, also, weil ihr beide das ja auch kennt, aus dem Unterrichten, oder? Also zum Beispiel laut kann ja auch ein PowerPoint sein, obwohl es nicht einmal Sound hat, oder? Einfach weil es viel Reiz hat und so. Und immer ein Licht an der Leinwand ist. Und wenn ich manchmal merke, dass es ein bisschen Unruhe hat, bei den Studierenden, und dann gehe ich einfach mit meinem Mac auf die Taste B und dann ist es oben dran schwarz, ist einfach alles weg. Dann ist plötzlich Ruhe. Weil das ist genau der Mechanismus, der funktioniert, dass eine Art der Stille reinkommt, wo die Leute sagen, was ist jetzt? Das ist extrem aufmerksamkeitstreibend, Stille.
Das ist, glaube ich, jetzt sehr wertvoll gewesen, für die Hörerinnen und Hörer wieder. Du hast jetzt schon ein paar Mal betont, macht Pause.
Da schaut er mich an, oder? Das, ja. Im Studio schaut er mich an. Nein, nicht wegen dem selber. Das interpretiere ich natürlich, dass ich weniger reden soll.
Du kannst gleich viel reden, einfach mit Pause.
Aber auch noch etwas zum Sagen haben, oder? Oder mit Pause. Ah, mach mich nicht verrückt. Der Ballfahrer von dir, Kai, wenn ich dich recht verstanden habe, hat das recht verträglich tönt, positiv Grundschwingung gegenüber oder mit der KI oder AI. Wo in deinen Spezialthemenbereichs vom Auftritt, von der Argumentation, von der Dialektik, vom Pitchen, von der Debatte, vom Diskurs, wo kann KI sinnvoll genutzt werden aus deiner Sicht?
Also, wenn du das so dir vorstellst, du hast wie 5 Stufen, wo du kannst sagen, ich tue mit diesen 5 Stufen meinen Auftritt vorbereiten. Die erste Stufe ist, wenn du quasi wie ein Argument sammelst, oder? Da kann KI tatsächlich hilfreich sein. Also, es kann ChatGPT oder irgendein Sprachmodell, wo du mit guten Prompts vielleicht Ideen kannst sammeln. Dann kommt die zweite Stufe, wo du quasi eine Triage machst, oder? Du sagst, ja, also, das ist alles noch, du denkst eigentlich, vielleicht machst du ein paar Notizen und sagst, okay, gewisse Sachen gehen raus, oder? Ich mache es dispositiv und nehme das, was wichtig ist. Dann kommt die dritte Stufe, also das kann der KI auch helfen, zum Sortieren, oder Triage machen. Die dritte Stufe ist, wie kann ich das in Sprache jetzt setzen? Oder? Das ist schon mal eine erste Hürde. Da könntest du natürlich auch mit einem grossen Sprachmodell arbeiten. Sagen wir jetzt mal ChatGPT, wo dir den Text ein bisschen macht. Da kannst du sagen, okay, jetzt habe ich aber noch 2 mehr Stufen, weil ich gebe ja keinen Text ab, ich poste nicht, posten, ich will ja auftreten. Dann kommt Stufe 4, wie kann ich mir das merken, was ich mal aufgeschrieben habe? Ich will es ja nicht einfach ablesen. Auch da kann KI noch die gewisse Hilfsmittel geben oder gewisse Strukturen aufzeigen, wie du kannst dir Sachen merken mit Stichwortkonzepten und so weiter. Und dann kommt die letzte Stufe, das ist die 5. Man nennt das Actio, also Action, oder? Also von der Antike her Actio. Und dort kann der KI nicht mehr viel helfen, oder? Außer du machst es vielleicht digital, oder? Dann kannst du sagen, ja gut, ich kann irgendwie noch, ich komme jetzt als Avatar daher, aber wenn du jetzt das quasi face-to-face als Mensch machst, dann kommt's, da hat KI eigentlich nichts mehr zu berichten, dann machst es du, oder? Aber in der Vorbereitung kann sie sehr eine zentrale Rolle spielen. Vorausgesetzt, und das ist der ganz wichtige Punkt, dass du kannst entscheiden und auch in dem Sinn weiterentwickeln, dass das, was generiert wird durch KI, stimmt. Du musst es überprüfen können und da brauchst du gewisses Wissen natürlich auch, damit kannst du überprüfen.
Denken und
genau, und deine Kreativität dort auch schon einbringst, nicht erst am Schluss. Oder? Und das ist auch das Problem in der Bildung, also auch in der Volksschule natürlich. Ich habe einen 16-jährigen Sohn, der im Gymi natürlich extrem mit KI unterwegs ist. Also, das ist genau das Thema. Gewisse Sachen vom ChatGPT sind so verblüffend, die er eigentlich gar nicht kann wirklich überprüfen, weil ihm das Wissen schlicht noch fehlt. Oder? Also weil er es nie hat müssen, dem sind lernen. Und das ist jetzt in der Hochschule zum Teil auch so, das merken wir ja alle auch. Oder? Und das ist die grosse Herausforderung, oder? Dass KI wirklich richtig eingesetzt wird, zugunsten von uns allen.
Das ist eine gute Überleitung. Wir kommen noch ein bisschen als letzten Kontext noch ein bisschen zum Thema so Medien, oder? Demokratie, Verantwortung und so weiter. Das Medienverständnis, sagt man ja heute, oder? Ist das kritische Medienverständnis und entsprechender Verhalten und so, ist ein schwierig, oder? Eben, du hast es vorher gesagt, bei den Leuten, die sie wissen ja noch nicht haben. Wie kann man das schüren, oder? Wie kann man, du bist ja Medienwissenschaftler, oder? Was muss man machen, damit die Leute mit einer gesunden, guten Einstellung eben Medien konsumieren und es auch verstehen nachher und können abwägen etc.
Es gibt ja auch jetzt dank vielen Initiativen, die überfällig sind, auch in der Schweizer Schule, also in der Volksschule und dann auch in der Sekundärstufe Kurs oder Fächer, die mit Medienkompetenz zu tun haben. Wobei, politisch tut man sich immer noch schwer. Oder? Das ist meistens noch irgendwie mit Informatik zusammen oder mit dem Deutsch. Oder? Also da finde ich, müssen wir schon langsam realisieren, das muss ein Fach sein. Also das kann man zwar in anderen Fächern integrieren, oder? Im Deutsch sicher, auch in der Informatik natürlich, aber es ist so wichtig wie Schreiben und Lesen heute.
Aber das ist im Mittelalter, ist das ja noch anders gewesen. Korrigierst du mich? Also Logik, Dialektik ist noch ein integrierter Bestandteil gewesen von, glaub, fast allen Ausrichtungen oder Studienrichtungen und ist nachher schrittweise raus. Also mir kommt nur noch, gerade zum Beispiel so die Jesuiten in den Sinn, wo das von A bis Z durch bearbeiten auch, zum pointiert, messerscharf, folgerichtig können, argumentieren, ableiten und vor allem auch deine schwache Argumentation, also nicht deine, sondern unsere, dann zu pflücken bei Gelegenheit.
Ja, nur die Bauern im Mittelalter, die haben gar nicht können mitkommunizieren. Das ist natürlich eine Elite, die du jetzt ansprichst. Und heute kann jeder kommunizieren. Das ist nicht der grosse Unterschied. Also jeder hat eine Plattform.
Ja, wir haben noch, gell, korrigierst mich du, Stefan, Verein Schweizer Medien oder Verband Schweizer Medien ist ja im Moment auch mit dem Thema Glaubwürdigkeit der Medien unterwegs. Oder? Starke Kampagne oder engagiert sich dort aus deiner Sicht und Einschätzung? Wie viel braucht es von dem Thema seitens Medien?
Im Zusammenhang mit der Glaubwürdigkeit. Ja gut, das ist das höchste Gut, wo die redaktionellen journalistischen Medien haben. Oder? Und das ist noch wichtiger geworden. Oder? Wir sind in einer Welt, wo jeder im Prinzip eine eigene Nachrichtenredaktion hat auf dem Smartphone. Oder? Natürlich werden vor allem soziale Medien dann bespielt und nicht die klassischen. Und da braucht es erst recht natürlich den Status vom Journalismus. Das heißt, wir sind die, wo auch in dem Sinn nicht nur traditionellerweise Kritik und Kontrolle machen, wir sind auch Sinnstifter. Also wir nehmen uns die Zeit. Oder? Eben, das wäre quasi Echtheit gegenüber Echtzeit. Leider sind viele Medien Sklaven von der Echtzeit, oder? Online first und so weiter, oder? Aber eigentlich wäre der Qualitätsjournalismus, oder ist der Qualitätsjournalismus der Bereich, der sagt, wir nehmen uns Zeit, um das wirklich genau anzuschauen. Wir können dir auch sagen, was die verschiedenen Perspektiven sind. Wir wollen nicht einmal dich beeinflussen, aber wir geben dir einfach wirklich einen sinnvollen Überblick über das, was da jetzt diskutiert wird, zum Beispiel, oder?
Stichwort Qualitätsjournalismus. Wenn du jetzt so die Medienlandschaft Schweiz anschaust, was nervt dich ungemein? Was würdest du sofort ändern, wenn in dieser Medienlandschaft irgendetwas könntest ändern?
Mich nervt nichts mehr.
Okay.
Das will ich sagen, dass die Frage anders sein müsste. Sicherheit und Gelassenheit, hat Hugo ja vorher gesagt, und sagen, hey, easy, einfach nicht. Aber was könntest du dir anders vorstellen?
Also ich kann jetzt auch eine Lanze brechen für die schweizerische Medienlandschaft. Wenn man es ein bisschen globaler anschaut, dann habe ich schon den Eindruck, nicht weil ich ein kleiner Teil davon selber bin, dass es um unsere Medienlandschaft jetzt nicht so schlecht steht. Oder? Also wir merken auch, wir haben gewisse Polarisierung jetzt auch, was den redaktionellen Inhalt betrifft. Aber es gibt tatsächlich Medien, die nach wie vor sagen, wir wollen die Tiefe gehen, wir wollen auch nicht sofort irgendetwas behaupten, sondern wir bieten das auch an. Ich glaube, das Problem ist, oder die Herausforderung, besser gesagt, ist bei den Nutzerinnen und beim Nutzer, dass wir halt wenig Zeit haben, um selber uns quasi schlau zu machen, ja, welche Medien berichten denn jetzt da mal ein bisschen intensiver, ein bisschen fundierter, sondern wir sind halt auch die, die auf dem Smartphone halt scrollen und sofort das nehmen. Jetzt mit Google sowieso. Also wenn ich ja einen Suchbegriff eingebe, dann kommt zuerst einmal von der Google KI-Version und dann muss ich mir Schaulung zusammennehmen, damit ich nicht dort bleibe, sondern abscrollen, oder? Das ist ja das, was eigentlich sehr symptomatisch jetzt ist, dass der Fast Food, oder? Der ist halt sofort da, aber wenn wir alle wissen, nicht unbedingt gut verträglich auf die lange Zeit. Das ist der eine, Stefan nickt jetzt, oder? Oder nein, winkt ab.
Es sind beide, also den kennen wir, gell? Qualität vom Input entscheidet maßgeblich über die Qualität von einer Verarbeitung von einem möglichen Output.
Das heisst, wenn du jetzt müsstest so für eine medienkompetente Schweiz 2035 einstehen, dann würdest du sagen, wir müssen unbedingt eben, du hast vorher gesagt, Qualitätsjournalismus fördern. Überhaupt den Journalismus, oder? Leute ausbilden, Leute fördern, Leute weiterbringen, für Leute auch anständig zahlen, damit es eben nicht nur der Studienabgänger hat, der dann einfach als Praktikant angestellt wird, oder? Das Ganze ist ja auch ein wirtschaftliches Problem.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich bin, ich habe da verschiedene, wie soll ich sagen, es gibt verschiedene Punkte. Es gibt ja einerseits die ganze Diskussion mit der SRG, oder? Wo ich persönlich finde, es braucht eine SRG, in welcher Form, ist absolut diskutabel, finde ich, auch muss man diskutieren. Andererseits gibt es ja dann auch neue Angebote mit der Republik, also so neu sind es natürlich mittlerweile nicht mehr, die einen anderen Weg gehen, die auch eine Alternative bieten. Also ich finde die Auswahl an Medienprodukten, an Inhalten, die redaktionell dargestellt und produziert wird, ist relativ gross in der Schweiz. Es ist aber beim User oder eben bei der Nutzerin, um können dort dann auch die Medienkompetenz selber können zu haben, also zu entwickeln, damit ich kann gut auswählen kann. Und dann wären wir wieder beim Punkt, dass man in der Schule schon anfangen.
Richtig, oder? Dass wir nicht in der Bubble bleiben von den sozialen Medien.
Wir haben in einer anderen Episode auch mal das Thema CEO-Kommunikation aufgenommen. Und da die Frage an dich, als interne Kommunikationsverantwortliche oder Kommunikationsverantwortliche, ist es manchmal schwierig, deinem eigenen Chef, der eigenen Chefin, gewisse Verbesserung von der Laufeigenschaften, nicht? Man bringt ja nicht das Rennen bei, aber wo könnte man die Laufeigenschaften ein bisschen verbessern, beizubringen? Externe sind da anders unterwegs, wenn sie das auch können. Was sind deine Erfahrungen? Sensibilisieren von Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträgern?
Gut, letztlich ist es wahrscheinlich bei jeder Firma so die Corporate Governance oder die interne Policy, wie man mit den Angestellten umgeht. Also was kultiviert man? Hat man eine offene Kommunikationshaltung oder ist es einfach sehr hierarchisch gebaut, dass der zu oberst ist, intern einfach zu sagen hat, gegen aussen vielleicht hat er noch eine Mediensprecherin oder einen Mediensprecher, aber intern redet nur der Chef. Das ist oldschool. Ich glaube, wenn man das dort von Grund auf kann ändern, dann bin ich auch der Meinung, dass das in der Kommunikation widerspiegelt. Oder? Weil die Kommunikation ist sehr stark, gerade in der internen Situation, abhängig auch von den Strukturen, von den Linien, also von wie das hierarchisch gegliedert ist. Und man müsste dort den Hebel ansetzen. Vielleicht bei jedem privat, nicht privat, aber persönlich, kann ich sagen, sagt, weißt du, du hast zwar die Funktion, aber musst du nicht so wichtig nehmen. Ja.
Mhm. Heisst das aber auch, dass man beispielsweise bei Assessments für CEOs oder so auch die Auftrittskompetenz eine Rolle spielt?
Mega. Also das muss weit oben sein beim Assessment. Oder? Ja. Und zwar für die innere Kommunikation wie für die äußere. Oder?
Würde heissen, wenn ich das recht verstanden habe, du sagst, so Themen gehören auch in MBAs, Leadership Programs, also wenn nicht nach der Bachelorstufe, was dann noch für Möglichkeiten gibt, gehört dort rein und ist nicht einfach dann gegessen, oder?
Absolut, ja. Und zum Beispiel auch Humor. Also Humor ist auch etwas, was völlig, wie soll ich sagen, ein bisschen vernachlässigt wird. Und bei Humor meine ich jetzt nicht Witz erzählen, aber gewisse Leichtigkeit haben, auch wenn es um ernste Sachen geht. Und das kann sich sehr gut in der Kommunikation vermittelnd offenbaren, sozusagen. Oder dass man da versucht, auch bei ernsten Themen eine gewisse Leichtigkeit, eine gewisse Nähe vielleicht auch, können zu kultivieren. Und das kann man zum Beispiel auch unterrichten. Also das machen sie in Harvard zum Beispiel, glaube auch in Stanford, wo sie sagen, wir haben Leadership, MBA, verschiedene Kurse und wir wollen nicht einfach nur über Financial Planning und so weiter, sondern wir machen auch zum Beispiel Auftrittskompetenz oder sogar die Sparte Humor, oder? Was ein sehr spannendes Gebiet ist, wären wir schon fast bei der Glücksforschung.
Super. Machen wir den nächsten Podcast mit dir.
Das ist ein Folgethema. Das ist ein Folgethema. Hugo, wir möchten dir den Ball zuspielen als so der Führerschlussgedanke. Dann kannst du sagen, was hätten wir die nicht sollen fragen, was hätten wir die unbedingt sollen fragen, was liegt dir am Herzen in diesen Themen, wo du unterwegs bist, auch im gesellschaftlichen Kontext. Was willst du da nochmal denn stärker betont haben?
Also ich habe das sehr angenehm gefunden. Ich bedanke mich für die vielen Fragen. Ich finde das eine tolle, tolle Situation, dass Menschen miteinander können so diskutieren, wie wir das jetzt gemacht haben, zu einem Thema. Eben eins zu eins, nicht, dass es irgendwo noch gefiltert wird oder algorithmisch dann noch verändert wird. Ja, ich hätte viele Anliegen oder Wünsche, aber eins Zentrales, das könnte ich jetzt sagen. Also das richtet sich vor allem an die jüngeren Leute. Also jetzt zum Beispiel nicht nur unsere Bachelorstudierenden oder Arbeitsplätze, sondern grundsätzlich hängen dort zusammen mit der Sichtbarkeit. Also mein Wunsch oder mein Anliegen ist, es ist wichtig, dass ihr sichtbar werdet, bleibt aber auch fassbar.
Sehr schön. Das ist doch ein Schlusswort.
Dann hoffen wir, du bist noch lang als Bandleader, als Moderator, als Dozent, als Medienwissenschaftler fassbar, lesbar und so auch bewirkbar. Das ist jetzt ein bisschen ein Konstrukt, aber du hast gesagt, es geht um bewirken. Und da freuen wir uns drauf. Und nimm deine Gedanken mit in eine andere Folge vom HWZ-Podcast Stefan
und Stefan.
Hast du Lust, auf mehr von dir zu wissen rund um Themen Kommunikation, Marketing, Management und Leadership? An der HWZ haben wir ein vielseitiges Studienangebot. Alle Infos findest du auf www.fh-hwz.ch.